Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Selewski. Menschen zu diskriminieren, weil sie einer bestimmten sozialen Gruppe oder Klasse angehören, das ist in vielen Ländern verboten, auch in Indien. Nur leider hat dieses Verbot in Indien nicht dazu geführt, dass die Unterschiede zwischen sozialen Klassen verschwunden sind.
Immer wieder kommt die Frage auf, warum ein vielen Beobachtern extrem archaisch erscheinendes System wie die Einteilung von Menschen in Kasten in Indien fortlebt. Und das, obwohl Diskriminierung auf der Basis von Kasten per Gesetz offiziell verboten ist. Kasten werden stabilisiert, aber nicht durch Dogmen oder Ideologien, sondern durch konsequente Sanktion vom falschen Verhalten. Man möge glauben, was man will, solange man das Richtige tut. So in etwa haben die Gläubigen im indischen Tempel es mir erklärt.
Wir haben heute für euch zwei kurze Vorträge, in denen geht es um Gesetze und Regeln und darum, was die mit sozialen Normen zu tun haben. Nach den Gesetzen, nach denen ist das Kastenwesen in Indien abgeschafft. In der Praxis aber beeinflusst es immer noch den Alltag. Wie das kommt, warum das so ist, darum geht es in unserem ersten Vortrag heute von Ursula Rau. Ursula Rau ist Ethnologin und sie hat in Indien erforscht, wie der Einsatz von digitalen Fingerscannern auch heute noch von der Kastenzugehörigkeit beeinflusst wird. Es gibt Gewohnheiten und Gebräuche, sagt Ursula Rau, die die Ausgrenzung von Personen fortsetzen, die anderen Kasten angehören. Oft passiert das nicht bewusst, sagt sie. Warum? Weil das eigene Verhalten gar nicht als Befolgen einer Regel wahrgenommen wird. So macht man das halt, ist da oft die Selbstwahrnehmung. Ursula Raus Vortrag hat den Titel »Den Alltag regeln. Gesetz, Gesetzmäßigkeit, Gewohnheit«. Sie hat diesen Vortrag gehalten am 29. September 2023 in Halle-Saale im Rahmen der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.
Regeln der Wirklichkeit sind auch Regeln für die Wirklichkeit. Ich möchte Ihnen das an dem indischen Beispiel, das ich heute mitgebracht habe, darlegen und zeigen, wie ungeschriebenes Gesetz die Alltagsregeln, von denen wir täglich umgeben sind, zu Regeln der Wirklichkeit werden, obwohl sie Regeln für die Wirklichkeit sind. Es geht also weder um Naturgesetze noch um kodifiziertes Recht, sondern vielmehr um Handlungsimperative, die den Alltag gestalten und ihm Form geben. Ohne sie wäre soziale Koordination nicht möglich. Sie finden sich überall. Putz die Zähne, wasch die Hände, gib der Tante die Hand. Und sie können, müssen aber nicht zu kodifiziertem Recht in Verbindung stehen. Sie sind meist nicht verschriftlicht, ein Umstand, der sie aber keinesfalls unstabil macht. Ganz im Gegenteil, sind sie manchmal so hartnäckig, dass sie sogar Gesetze überleben. Als Einstieg wähle ich ein Beispiel aus meiner Forschung, die sich mit der flächendeckenden Einführung der biometrischen Technologie in Indien beschäftigt. Indien ist das erste und einzige Land, das über 1,3 Billionen Menschen biometrisch erfasst hat und damit die gesamte Bevölkerung mit einem biometrischen Ausweis versehen hat. Verfahren wie elektronische Fingererkennung, Gesichts- und Iriserkennung gehören in Indien längst zum Alltag. Sie haben sich seit ihrer Einführung Mitte der 2000er Jahre geradezu zu einer Schlüsseltechnologie gemausert, denn sie ermöglichen es sowohl staatlichen Stellen als auch privaten Unternehmen wie Banken, die enormen Herausforderungen zu bewältigen, die sich bei der Verwaltung einer so großen Anzahl von Menschen ergeben, in dem, wie wir nun wissen, heute bevölkerungsreichsten Land der Erde. Indien hat kürzlich China überholt. Im Verlauf meiner Forschung hat sich bestätigt, was ich eigentlich schon wusste und was eigentlich alle wissen, dass nämlich arme Bevölkerungsmitglieder in besonderem Maßen von Problemen mit elektronischer Fingererkennung betroffen sind, denn ihre Finger sind vom Leben gezeichnet. Sie sind von der Arbeit auf dem Bau oder im Feld voller Schwielen und Sand, haben Abschürfungen und Schnitte. Und die Maschine ist nicht in der Lage, diese Abweichungen effizient herauszurechnen. Das heißt, sie befinden sich oft in einer Situation, wie sie zum Beispiel nicht an ihr Bankkonto kommen, weil gerade Ernte war und die Finger dann nicht lesbar sind. Im Forschungsprozess kam also die Frage auf, wie sich das nun mit den Angehörigen der Mittelklasse verhält, die aufgrund ihres Lebensstils viel weichere, weniger veränderliche Fingerkuppen haben. Um also ein besseres Verständnis von der Alltagstauglichkeit der biometrischen Fingererkennung zu gewinnen, suchte ich ein führendes Medienunternehmen in Delhi auf, das die Anwesenheitserfassung des Personals auf biometrische Technologie umgestellt hatte. Also jeden Morgen, wenn die Leute da kamen, mussten sie einmal Fingerabdruck zeigen und dann abends wieder ausloggen. Ich bat darum, diesen Prozess beobachten zu dürfen. Bereits am ersten Tag machte ich eine erstaunliche Beobachtung. Das System wurde nur von den unteren Chargen der Angestellten benutzt, also jener Gruppe von Menschen, die manuelle Arbeit verrichten, um die Zeitung druckfertig zu machen und sie auszuliefern. Auf den ersten Blick schien der Ort damit denkbar ungeeignet für mein Forschungsziel, wo es ja um die Mittelklasse ging. Um Klarheit zu gewinnen, arrangierte ich ein Interview mit dem Leiter der Einrichtung und der Geschäftsführer erzählte mir in einem sehr langen, sehr animierten Interview voller Stolz, wie er es geschafft hatte, alle an das neue System heranzuführen. Am Anfang, als die neuen Geräte geliefert wurden, hatten sich die höheren Angestellten mit verschiedenen Argumenten heftig gegen das System gewehrt. Etwa damit, dass die Zeiterfassung keine aussagigen, kräftigen Argumente über ihre Arbeit lieferen. Die Führungsebene aber sah das anders und war entschlossen, dem Protest nicht nachzugeben. Das Team zerbrach sich den Kopf und schaffte schließlich weitere Endgeräte an. Die bereits vorhandenen Geräte waren an den drei Eingangstüren dieses Medienunternehmens platziert. Damit waren sie für alle Personen gleichermaßen zugänglich. Nun aber, durch die Neuanschaffung, erhielten die hohen Angestellten eigene Geräte im Innenraum ihres klimatisierten, leisen und staubfreien Arbeitsbereiches. Derart in ihre gediegene Umgebung integriert, bröckelte der Widerstand gegen die Neuerung und alle beugten sich der neuen Routine. Warum war die Lösung des Problems so einfach? Die neuen Geräte waren identisch mit den bisherigen an den Eingangstüren. Offenbar wehrte man sich also nicht vordringlich gegen die Technologie, sondern gegen die Vermischung von Personalgruppen, die dadurch erzwungen wurde. Dieses Beispiel, also der Wechsel von denselben zu den gleichen Geräten, dient mir als Ausgangspunkt, um über das Fortleben von Traditionen zu sprechen. Ich argumentiere, dass aus der Vergangenheit geerbte Handlungsimperative gesetzartigen Charakter haben. Denn von ihnen geht eine bindende Kraft aus, die nicht leicht durch Veränderung oder den Zahn der Zeit abgeschliffen wird. Vielmehr wird, ähnlich wie im System des Case Laws, die sich aus der Vergangenheit ergebenden bindenden Regeln durch interpretative Arbeit aus früheren Fällen extrahiert und auf einen neuen Fall angewendet. So wird die Zukunft handhabbar und bringt das regelgeleitete Handeln hervor, das für soziale Koordination unerlässlich ist. Um diesen Prozess nun spezifisch für Indien zu erklären, vollziehe ich in meinem Vortrag einen Dreischritt. Ich beginne mit der Diskussion von Kaste, gehe über das religionswissenschaftliche Überlegungen zur Orthopraxie und ende schließlich mit sozialtheoretischen Beobachtungen zur Logik der Praxis. Immer wieder kommt die Frage auf, warum ein vielen Beobachtern extrem archaisch erscheinendes System wie die Einteilung von Menschen in Kasten in Indien fortlebt. Und das, obwohl Diskriminierung auf der Basis von Kasten per Gesetz offiziell verboten ist. Eine besonders alltagsrelevante Bedeutung von Kasten ist die Einteilung von Menschen in regional begrenzte Berufsgruppen. Man wird in eine hineingeboren, erlernt deren Tradition und heiratet innerhalb der Kaste. Kaste sind in wichtige rituelle Einheiten, treten als politische Lobbygruppen auf und wirken als Solidaritätsgemeinschaften. Und das tun sie bis heute. Im Alltag erleben Menschen ihre Kastenzugehörigkeit vordringlich durch eine Vielzahl von Verhaltensregeln. Angefangen von Reglementierung, was man essen darf, von wem man Essen und Wasser annehmen darf, welche Feste verbindlich gefeiert werden müssen, welche Götter man verehrt, mit wem man sozialen Kontakt pflegen darf und wen man heiraten darf. Diese Regeln wirken einerseits nach innen, denn sie beziehen sich auf das positive Verhalten und die Verhaltensnormen, die gegenüber den gleichen Kastenmitgliedern zu zeigen ist. Nämlich, wenn einer in Schwierigkeiten gerät, müssen die anderen Solidarität zeigen. Sie definieren aber auch das Verhalten nach außen, wie die Interaktion mit den anderen Menschen zu gestalten ist, die nicht der eigenen Kaste angehören. Dabei ist nun eine interessante Variation zu beobachten. Menschen, die als höherkastig eingeschätzt werden, von denen braucht man sich nicht so arg abgrenzen und da können die Kastenregeln auch mal ein wenig zur Seite gelassen werden. Die Abgrenzung nach unten ist extrem rigide. Verstöße gegen Kastenregeln werden durch ein dichtes Netz von sozialen Reglementierungen unterbunden. Kinder wachsen mit Handlungsimperativen auf, die ihre Beziehung zu Nachbarn und Mitschülern strukturieren, die sich durch das jahrelange Training tief in die Wahrnehmung des Selbst und des anderen eingraben. Nähe und Distanz zu anderen Menschen wird dann oft physisch empfunden und äußert sich als Ekel vor bestimmten Gerüchen, Abscheu gegen bestimmtes Essen, Ekel vor dem Aussehen von bestimmten Menschen und eine tiefe Abneigung gegen die Körpersäfte, besonders von Menschen niedriger Kaste. Kasten werden stabilisiert, aber nicht durch Dogmen oder Ideologien, sondern durch konsequente Sanktion vom falschen Verhalten. Kasten sind Teil der Hindu-Kosmologie, in der jedes Lebewesen, jeder Mensch, jede Kaste, jeder Gott, jede Göttin einen zugewiesenen Platz hat. Diese Kosmologie liegt aber kein geschlossenes Glaubenssystem zugrunde, denn Mythen und kosmologische Vorstellungen werden dauernd heftig debattiert, revidiert, verändert und herausgefordert. Und wenn Sie versuchen, irgendeine der gängigen Mythologien zu irgendeinem der Feste herauszufinden, was diese ist, fragen Sie den einen, der gibt Ihnen eine Variation, fragen Sie den anderen, gibt Ihnen eine andere Variation. Und dann fragt man manchmal, und was ist jetzt die richtige? Und dann gibt es die einfach nicht. In anderen Worten, das ist ein so diverses Feld, dass man nicht eine klare Linie in den Dogmen, in den Ideologien, in den verschiedenen Theologien herausfinden kann. Tatsächlich gehört in Indien der öffentliche Theologiestreit zum festen Repertoire der religiösen Tradition. Man die eine Position, die andere Position, es wird heftig gestritten. Eine hat dann gewonnen, weil mehr der Zuschauer auf diese Seite wechseln und aber beide Meinungen können bestehen bleiben. Es gibt also keine Häresie. Diese praktisch komplette Abwesenheit der Nötigung zum Glaubensbekenntnis bedeutet jedoch nicht, dass die erstaunlich plurale Kosmologie ohne Imperative auskommt. Diese beziehen sich jedoch nicht auf den Glauben, sondern auf das Handeln. Man möge glauben, was man will, solange man das Richtige tut. So in etwa haben die Gläubigen im indischen Tempel es mir erklärt. Im Vordergrund des Hinduismus steht also die Orthopraxie und nicht die Orthodoxie. Kasten gehören in diesen Kosmos und sie werden von einem ganzen Apparat von Disziplinierungsmaßnahmen gestützt. Die manifestieren sich als erzieherische Maßnahmen von Eltern, als der kritische Blick der Nachbarn, als Gerüchte, die sozialen Druck aufbauen und als Sanktionen durch den Kastenrat bis zum dauerhaften Ausschluss aus der Solidaritätsgruppe. Durch diese erzieherischen Maßnahmen werden Kastenregeln für die nachwachsende Generation zu verinnerlichten Handlungsimperativen, die Menschen dazu erziehen, in allen sich entwickelten Interaktionen spontan und automatisch das Richtige, sprich das sozial Sanktionierte, zu tun. Nach Jahren des Trainings speist sich die Motivation von Menschen, dem Kanon zu entsprechen, nicht mehr aus der Angst vor Bestrafung. Vielmehr erscheinen die Regeln als organischer Teil des Lebens. Sie gelten als natürlich. Und weil sie normalisiert sind, wird es dem trainierten Körper innerhalb bestimmter Grenzen geradezu unmöglich, anders zu handeln. Sanktionierte Verhaltensimperative werden womöglich sogar zu eigenen Vorlieben. Aus Handlung Anweisung werden Handlungsdispositionen. Nun ist Indien kein statisches Land und Traditionen und Vorstellungen verändern sich. Meine vereinfachte Darstellung von Kaste, und ich bitte Sie, mir das in Rechnung zu stellen, dass ich hier in aller Kürze das extrem essentialisiert habe. Dafür würde ich unter Ethnologen ganz heftig wahrscheinlich kritisiert. Es ist eine vereinfachte Darstellung der Kasten, die unterschlägt den Aspekt der Erosion, mit dem jeder Versuch der Regelung und Reglementierung konfrontiert ist. Überall. Und zu allen Zeiten gab und gibt es Übertretungen, Streit über die Auslegung und Anwendung von Regeln, Konflikt zwischen Generationen und manche Verhaltensweisen werden im Angesicht von Kulturwandel einfach obsolet. Aus diesem Grunde lassen sich in dem sozial eingeschriebenen Regelwerk auch nicht als Strukturen bezeichnen, denn sie sind nicht stabil, sondern verändern sich dynamisch im Zeithorizont. Aus der Perspektive des handelnden Subjektes gesprochen, bedeutet dies, dass erlernte oder gar verinnerlichte Verhaltensweisen auf immer neue Situationen angewertet werden müssen und daher einen Interpretationsprozess durchlaufen, der bewusst sein kann, ganz oft aber spontan und unbewusst abläuft. Der französische Soziologe Pierre Bourdieu nennt diese Art des Handelns geregelte Improvisation und verweist mit dem Begriff auf die Tatsache, dass verinnerlichte Dispositionen strukturierend auf die sich entwickelnden Situationen einwirken und somit die Zukunft als variable Wiederholung der Vergangenheit gestalten. Mit diesen Einsichten kommt nun Licht in das Dunkel des anfänglichen Beispiels. Stellt sich die Frage, warum die Anschaffung zusätzlicher Maschinen zur biometrischen Erfassung eine Verhaltensänderung unter den höheren Angestellten bewirkt hatte. Um dies zu verstehen, sprach ich mit den Mitarbeitenden des Unternehmens über ihr Leben, über ihre Lebensgewohnheiten, ihre Vorlieben und natürlich auch ihre Einstellung zur biometrischen Revolution. Und ich machte eine interessante Entdeckung, die bisherige Diskussion über biometrische Technologie übersehen hatte. Und ich mache da gleich einen Exkurs, warum ein so kleines Beispiel, eine typische ethnologische Vignette, signifikante Konsequenzen hat für Theorien über biometrische Technologie. Eine Technologie, die eigentlich darauf angelegt ist, alle Menschen gleichermaßen als Individuen zu behandeln, wird durch kulturelles Verhalten sozialisiert. Biometrik macht in diesem Fall nicht Individuen sichtbar oder nicht nur Individuen sichtbar, sondern zementiert die Differenzierung von Gruppen. Im vorliegenden Beispiel sind dies die Gruppen von Arbeitern und Angestellten. Übertragen auf andere kulturelle Kontexte finden sich bei genauerem Hinsehen ähnliche Effekte. Also in anderen Worten, biometrische Technologie wird ja deswegen gerade gefeiert, weil sie sagt, alle Bürger sind gleichermaßen in gleicher Weise aus dem gleichen System über etwas, was ihnen allen gleich ist, werden sie sichtbar gemacht. Jetzt habe ich in einem Artikel, der heißt biometrischer Körper, aber geschrieben, dass das mitnichten der Fall ist. Denn diejenigen, die schlechte Fingerabdrücke haben, die werden in dem System praktisch nicht regelmäßig sichtbar und erscheinen in ihrem digitalen Double als zusammengesetzte Persönlichkeiten aus den vielen Situationen, in denen sie sichtbar sind und in den vielen Situationen, in denen sie nicht sichtbar sind. Das heißt, die Identität, die ihnen entgegenkommt aus dem digitalen System, ist in keiner Weise abdruckbar auf das, was sie als Persönlichkeiten darstellen und sind. Während andere Formen der biometrischen Sozialität eben darin bestehen, dass man sich in derartige Gruppen zusammenfindet, wie das in diesem Beispiel der Fall ist. Obwohl in den Medienunternehmen Zeiterfassung auch nach der Anschaffung der neuen Maschinen ungeliebte Routinen blieben, haben die neuen Geräte eine wesentliche Hürde aus dem Weg geräumt. Ich wurde darauf aufmerksam, weil ich immer wieder diesen einen Satz hörte. Der Satz wurde gesprochen mit einem Ausdruck körperlichen Ekels. diese Leute schwitzen so. Meine Gesprächspartnerinnen empfanden körperlichen Ekel davor, ihren Finger auf einen Scanner zu pressen, der zuvor von einer ganzen Armee von Leuten angefasst worden war, die niedrige Arbeiten verrichten und bei denen man mit großer Sicherheit davon ausgehen konnte, dass sie einer niedrigen sozialen Gruppe, Schicht oder Kaste angehörte. Es wäre zu kurz gegriffen, hier von bloßem Verharren von Kastenstrukturen zu sprechen. Indien hat sich massiv gewandelt und für manche Bürger spielen Kasten kaum mehr eine Rolle. Tief eingegraben in den Habitus, in das Körperwissen, ist jedoch die konsequente, körperlich verfasste Abgrenzung nach unten. Menschen vermeiden soziale Kontakte, die sie mit den Körpern oder Körperflüssigkeiten von Menschen in niedrigem Status in Berührung bringen könnten. Der Austausch von Flüssigkeiten ist auf den intimen Kreis der Wir-Gruppe beschränkt. Egal wie groß diese ist und ob es sich auf die Familie, die Kaste oder eben abstrakte Einheiten wie die Klasse oder Religionsgruppe handelt. Und hier ist ein interessanter Gleich zwischen der Art und Weise, wie sich in Indien und in Deutschland Ablehnung von Muslimen vollzieht. Wenn wir es mit Islamophobie in Deutschland zu tun haben, sehr oft deren Glaubenssystem, Dogmen, deren Umgang mit Gender in die Diskussion gerät, bestimmte Predigen, bestimmte Moscheen, ist es in Indien ganz oft so, dass die Ablehnung sich daraus speist, dass die Fleisch essen, dass die irgendwie komisch riechen, dass die, also das vollzieht sich und deswegen der Bezug auf Orthodoxie und Orthopraxie. Die Ablehnung bezieht sich nicht über ein ideologisch-dogmatisches System, sondern über ein körperlich habitualisiertes. Und deswegen greift hier ein anderes Regelwerk und eine andere Form der Reglementierung des Sozialen. Das Beispiel veranschaulicht die Resilienz von sozialen Regeln und entlarvt sie als Handlungsgesetze. So werden aus Gesetzen für Wirklichkeit Gesetze der Wirklichkeit, denn sie sind naturalisiert und werden immer wieder reproduziert. Diese wirken strukturierend auf Zukunft und sie bringen in der Zukunft das hervor, was als das Richtige gilt. Weil sie aber Körperroutinen sind, lassen sie sich durch Argumente nicht leicht verändern. Kastenideologie ist auch in Indien verpönt, genauso wie bei uns die Diskriminierung von Menschen anderer Hautfarbe. In der Öffentlichkeit wird heftig über diese Themen gestritten. Es werden Glaubensbekenntnisse zur Inklusion abgegeben, aber im Handeln wird sozusagen hinterrücks, wie aus einer Art Reflex heraus, das gute alte Regelwerk in die Zukunft gerettet. So sind Menschen niedriger Herkunft in Indien weiter der Diskriminierung ausgesetzt, genauso wie bei uns Deutsche mit dunkler Hautfarbe. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Das war die Ethnologin Ursula Rau über soziale Normen in Indien. Sie hat diesen Vortrag gehalten am 29. September 2023 in Halle Saale auf der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Und auf dieser Jahrestagung hat gleich im Anschluss der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers einen Vortrag gehalten. Der hat den Titel »Der soziale Raum des Normativen«. Darin fragt Christoph Möllers ganz grundsätzlich, was Normen überhaupt sind und wie wir sie beschreiben können. Eigentlich, sagt Möllers, wissen wir nämlich gar nicht, wie Normen genau wirken. Zum Beispiel können wir sie brechen und dennoch bestehen sie weiter. Deshalb sollten wir mehr dazu forschen, sagt er, wie genau Regeln, Gesetze und Normen miteinander in Beziehung stehen und wie sie wirken. Denn schließlich spielen sie eine entscheidende Rolle in unserem Rechtssystem.
Ich fange mal mit etwas ganz Kleinem an. Bei der Frage, worüber reden wir eigentlich, wenn wir über Normen reden? Ein Mann geht in einen Supermarkt mit einer Einkaufsliste, da stehen so ein paar Sachen drauf. Er tut sie in seinen Korb. Dabei wird er von einer Kaufhausdetektivin beobachtet, die nicht weiß, was er macht und sich aufschreibt, was er in den Korb nimmt und das sozusagen notiert. Wir haben zwei Zettel, den Einkaufszettel des Mannes und die Notizen der Detektivin. Es sind beides Zettel, auf denen dasselbe draufsteht. Und das eine ist ein normatives Produkt, das andere nicht. Das eine ist der Einkaufszettel, der im Grunde das Handeln des Einkäufers regelt. Das andere ist eine Beobachtung, die in einem Zettel festgehalten wird. Beides sind identische, wenn man so will, Objekte, aber das eine Objekt hat einen normativen Charakter, das andere nicht. Das ist ein Beispiel der großen britischen Philosophin Elizabeth Anscombe in ihrem Buch über Intention, das uns zeigt, wie einfach Normativität zu definieren. Man kann sagen, es geht einfach nur um die Direction of Fit, um die Passungsrichtung. Nicht wahr? Die Realität muss sich der Norm anpassen, die Beschreibung muss sich der Realität anpassen. Aber wie schwierig es dann auch wieder sein kann, weil wir haben hier zwei Zettel, wir brauchen eine Menge Kontext, um zu erklären, wo die Norm eigentlich liegt. Ich möchte heute etwas versuchen, nämlich im Grunde drei Perspektiven darauf, wie man Normen behandeln kann. Eine begriffliche, eine empirische und eine rechtfertigende miteinander zu verbinden und dabei drei eigentlich sehr relativ verbreitete Vorstellungen darüber, wie normative Ordnung funktionieren, so ein bisschen in Zweifel zu stellen. Drei Fehlvorstellungen, Fehlvorstellung ist vielleicht ein bisschen starkes Wort, aber drei Vorstellungen, die für sich vielleicht nicht hinreichend sind, um den sozialen Raum des Normativen zu verstehen und die wir unter einem bestimmten Aspekt gleich ein bisschen in Zweifel stellen werden, gedanklich gemeinsam. Die erste Vorstellung lautet schlicht und einfach, Normen sind maßgebliche Instrumente zur Steuerung, Beeinflussung von Verhalten. Das ist eigentlich eine Vorstellung, die wir gerade in meinem Beispiel mit dem Einkaufen schon hatten. Was machen wir mit Normen? Wir wollen, dass Leute sich auf bestimmte Art und Weise orientieren und bestimmte Arten von Verhalten an den Tag legen. Das ist das Ziel des Normativen. Das könnte man sagen, ist eigentlich unbestreitbar, aber vielleicht gibt es da doch ein Problem. Das wäre eine begriffliche Frage. Was sollen eigentlich Normen? Wenn das so ist, dann könnte man sagen, lassen sich Normen empirisch an Verhalten beobachten. Wir gucken einfach, wie Leute sich verhalten und dann sehen wir, welche Normen im dahinter stecken, die ihr Verhalten orientieren. Und wenn das auch so ist, dann könnten wir sagen, erfüllen normative Ordnung ihre Funktion vielleicht dann am besten, wenn sie so weit wie möglich durchgesetzt sind. Also wir haben ja erstmal eine Definition oder eine begriffliche Annäherung an Normen und sagen, naja, es geht darum, Verhalten zu steuern. Woran erkenne ich denn dann die Normen? Na, vielleicht an dem Verhalten selbst. Und wann erfüllt dann die normative Ordnung ihren Zweck? Naja, dann, wenn das auch wirklich so passiert, wenn diese Normen durchgesetzt sind. Alle drei Vorstellungen hängen also miteinander zusammen und alle drei Vorstellungen scheinen mir sind problematisch. Und dieses Problematische erlaubt mir vielleicht in einem, sagen wir erstmal auf Interdisziplinarität angelegten Vortrag, so ein bisschen Perspektiven des Normativen zusammenzubinden und vielleicht am Ende etwas kontraintuitiv aufzulösen. Ich will also mit Ihnen im Folgenden, nach dem Prolog und den drei Fehlvorstellungen, die wir schon hatten, eine Kritik dieser Vorstellung, dass Normen Verhalten einfach nur regulieren, entwickeln, ein bisschen gucken, was sich daraus ergibt für die Frage, wie wir Normen eigentlich empirisch beobachten können und am Ende fragen, haben wir tatsächlich mit Blick auf ein ganz konkretes Gebot, das Rechtsstaatsgebot, haben wir tatsächlich eine Pflicht, Normen so weit wie möglich durchzusetzen? Und dann komme ich zu einem ganz kleinen Fazit. Es geht also tatsächlich hier darum, für mich auch als jemand, der so eine Verfassungstheorie macht, aber natürlich auch ein bisschen Rechtspraxis macht und der auch letztlich angefangen hat, ein bisschen mehr empirisch zu arbeiten, ein begriffliches Argument in eine forschungsstrategische und eine institutionelle Perspektive hinzuentwickeln. Was folgt eigentlich darauf, wenn wir das Recht auf eine bestimmte oder Norm auf eine bestimmte Art definieren? Was folgt denn daraus eigentlich für die Frage, wie wir es empirisch erforschen und was folgt für die Rechtfertigungsstruktur? Das klingt jetzt sehr gewaltig schwierig, doppelte Möglichkeitsunterstellung, aber es ist eigentlich ein ganz einfaches Argument. Normative Ordnung bewerten ihre Befolgung positiv und ihre Abweichung negativ. Daraus können wir uns erstmal einigen. Das ist eigentlich der Kern einer normativen Ordnung. Wenn die Ordnung aber die Befolgung positiv bewertet, dann unterstellt sie damit eigentlich zweierlei zugleich. Nämlich, dass die Befolgung möglich ist, dass man also überhaupt befolgen kann. Und dass die Abweichung möglich ist. Dass man also auch anders handeln kann, als so wie die Norm es gebietet. Das ist erstmal sehr schlicht, aber man sollte vielleicht noch einmal drüber nachdenken noch, denn es folgt daraus ein bisschen was. Ohne Unterstellung 1, Befolgung ist möglich, gäbe es aus Sicht des Adressaten nicht erfüllungsfähige Pflichten. Ich weiß, er müsste oder sie müsste irgendwas machen, was sie nicht machen kann. Dass das nicht geht, ist in vielen Rechtsordnungen anerkannt. Es gibt etwa die Regel des Impossibilium nulla obligatio im römischen Recht, in den Digesten sollen, setzt Können voraus, das gibt's im Strafrecht, das gibt's eigentlich in vielen Rechtsordnungen, obwohl interessanterweise es keine große Rolle für die Theorie des Rechts spielt, aus Gründen, über die wir nochmal reden könnten. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, die ab und zu mal vorkommt, aber die eigentlich nicht wirklich groß thematisiert wird, wie ich finde, zu Unrecht. Ohne Unterstellung 1, Befolgung ist möglich, wäre aus der Sicht des Normsetzers oder der anerkennenden Gemeinschaft, wie immer die Normen auch entstehen, top-down oder vielleicht eher sagen bottom-up, wäre die Norm sinnlos, sie würde eigentlich noch nicht mal eine symbolische Funktion erfüllen. Man wüsste gar nicht so richtig, was man mit der Norm machen sollte. Das ist erstmal relativ einfach. Ohne Unterstellung 2, und das ist vielleicht das Interessantere, nämlich dass auch Abweichung möglich ist, wäre die Norm aus Sicht des Adressaten funktionslos, weil er sie ja ohnehin befolgen könnte. Er müsste sowieso, wenn er nicht abweichen kann, macht er das, was er macht, und das ist anscheinend normgerecht. Damit ist er irgendwie fertig. Und die Norm wäre auch aus der Sicht der normsetzenden Gemeinschaft funktionslos, weil sie einen Zustand anstrebt, der notwendigerweise schon besteht. Der besteht nicht einfach nur so. Es halten sich nicht nur alle an die Norm, sondern müssen sich alle an die Norm halten. Sie können gar nicht anders. Wenn sie anders könnten, wäre ja Abweichung möglich. Das halten wir jetzt mal im Hinterkopf und gucken gleich mal, was wir damit weitermachen können. Denn aus der begrifflichen Überlegung folgt vermutlich, dass es bestimmte spezifische Probleme damit gibt, Normen in Kausalzusammenhänge oder in Kausalerklärungsmuster einzubauen. Warum ist das so? Naja, wenn Abweichung möglich ist, dann wird man sagen, es gibt eine Abgrenzung zwischen Norm zu Zwang, faktischem Ausschluss einer Handlung, nicht wahr? Und das kann man, glaube ich, auch sozusagen in dem, was uns Frau Rau gerade beschrieben hat, nochmal ganz gut exemplifizieren. In dem Augenblick, wo sich da ein bestimmtes Verhalten sozusagen so sehr naturalisiert und einschleift, dass eigentlich ein alternatives Verhalten gar nicht mehr vorstellbar ist, im Grunde aus dem Organisationsraum einer Gemeinschaft verschwunden ist. In dem Augenblick können wir eigentlich nicht mehr sagen, es wird eine Anordnung, eine Norm gemacht. Dann haben wir einfach nur eine Praxis, die sich selber nicht als eine andere vorstellen kann. Das Normative verschwindet in dem Augenblick in gewisser Weise aus der gemeinschaftlichen Praxis. Es wird eine Praxis, die sich selber nicht mehr reflektiert, die keinen anderen Möglichkeitsraum, keinen abweichenden Möglichkeitsraum mehr kennt und damit einfach nur noch so ist, wie sie ist und damit so etwas wird wie Natur in Anführungsstrichen. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich zwinge oder wo ich habitualisiere in einem sehr starken Sinne, in dem Augenblick kann ich eigentlich mit den Kategorien des Normativen gar nichts mehr machen. Und das kann man sagen jetzt erstmal mit Blick auf sagen, faktische Ausschlüsse an sowas darstellen wie einen Unterschied zwischen einer geschlossenen Grenze und einem Schild an der Grenze. Wenn ich sage, betreten verboten, Übertritt verboten, dann habe ich vielleicht eine Norm. Wenn ich einfach nur alles zumache, dann brauche ich vielleicht in Rechtsstaaten dafür auch eine Norm, aber eigentlich ist das Verhalten sowieso alternativlos, ich komme eigentlich nicht rüber. Damit gibt es aber wahrscheinlich auch eine Abgrenzung zwischen Norm und Ursache. Nicht? Also wenn sich ein Souverän, der ein Gebiet besetzt und der jetzt gar nicht an rechtliche Regeln gebunden ist, wenn der sich dazu entscheidet, einfach die Grenze zu schließen, zu sagen, wir lassen niemanden mehr rein, dann muss er eigentlich nicht auf Normen zurückgreifen. Dann kann er einfach sagen, das war's, das ist jetzt alternativlos, wir sind zu. Er setzt eine Ursache und diese Ursache hat selber keinen normativen Gehalt. Und zugleich, und das ist ein Problem, das wir, ein hermeneutisches Problem, das wir, denke ich auch, dass auch gerade die Anthropologen und Ethnologen sehr, sehr beschäftigt, aber auch die Rechtssoziologinnen, haben wir natürlich immer das Problem der Frage, geht's hier vielleicht, obwohl wir nur einen Zwang oder einen Ausschluss haben, geht's hier vielleicht auch darum, eine Norm zu haben, nicht wahr? Also wir können sagen, eine geschlossene Grenze ist vielleicht das Indiz dafür, dass da auch eine Norm gesetzt wurde. Und vielleicht gibt's ja auch noch einen Unterstufe, in den man reinkommt. Oder man kann sagen, naja, aber vielleicht sind andere sagen, faktische Ausschlüsse von Verhalten dann nicht normativ. Ich kann sagen, also wenn hier in diesem Saal eine Tür abgeschlossen ist oder in diesem Gebäude, dann kann das einer Anweisung des Präsidenten folgen, an die ich mich halte und dann nicht einbreche. Es kann auch sein, dass die Tür einfach abgeschlossen wurde. Aus irgendeinem Grund hat sich keiner was bei gedacht. Dann habe ich keinen normativen Hintergrund. Und das ist eine Frage, die sozusagen im Alltag der sozusagen empirischen Normforschung eine ganz oft gar nicht triviale Frage ist. So eine sehr schwierige Frage zu fragen, verfolge ich hier tatsächlich einfach nur ein Phänomen oder kann ich das irgendwie so kontextualisieren wie den Einkaufszettel, aus dem dann auf einmal keine Beschreibung, sondern eine Vorgabe wird. Wenn Normen ihre Befolgung nicht verursachen können, dann ist es halt sehr schwierig, durch Normen allein soziale Ereignisse zu erklären. Das finde ich ist eigentlich eine relativ triviale Einsicht, aber gleichzeitig ist es eine Einsicht, die ich in sehr viel der sagen, rechtssoziologischen, empirischen Forschung nicht wirklich oft beherzigt finde. Es ergeben sich dann nämlich spezifische Probleme. Ereignisse auf Normen zuzurechnen und Normen durch die sie erhaltenen Ereignisse zu beschreiben. Ich muss dann im Grunde immer Zwischenschritte gehen. Und diese Zwischenschritte sind vielleicht gerade das Interessante der normativen Praktik. Aber diese Zwischenschritte sind gerade sozusagen für empirische Ansätze, die sagen, hart mit Kausalbeziehungen operieren wollen, nicht ganz einfach zu nehmen. Und das erkennt man vielleicht an keinem Gebiet so gut wie am Herzen dessen, was ein Rechtssystem macht. Und das Herz des Rechtssystems ist gerichtliches Entscheiden. Das ist immer das Zentrum, auf das man sich einigen kann. Und die Frage, wie ich eigentlich gerichtliches Entscheiden beschreibe, wenn ich nicht mit einer internen Perspektive sage, wir haben hier Gerichtsurteile, ich lese die, ich deute die irgendwie, ich nehme sondern mir die Selbstbeschreibung eines Gerichts an und versuche die irgendwie daraus Sinn zu machen, die weiterzudeuten. Sondern wenn ich so eine Außenperspektive einnehme, ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Man könnte ja erstmal sagen, da spricht ja sehr, sehr viel für, zu sagen, wir haben hier eine Norm des Grundgesetzes, eine Norm der Straßenverkehrsordnung und die erklärt mir, wie das Gericht eine bestimmte Entscheidung getroffen hat. Und das ist ja erstmal eine ganz plausible auf den ersten Blick plausible Annahme. Aber wir haben sofort ein paar methodische Probleme. Wo ist eigentlich genau die Norm? Wir können sagen, wir lokalisieren die Norm in einem Text, im Grundgesetz. Wir haben aber viele Normen, die sind ungeschrieben. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip steht nicht im Grundgesetz. Wir haben Normen, die anders. Wir müssen also auch offensichtlich in die eine Auslegungspraxis reingehen, müssen gucken, was das Gericht sonst so gemacht hat. Wir kommen dann von einer Schwierigkeit ins andere. Weil wir haben von vornherein ein Problem, eigentlich die Norm zu lokalisieren, die wir als Ursache oder die wir als sozusagen Erklärung für eine bestimmte gerichtliche Entscheidung nehmen wollen. Man könnte sagen, die Lösung dieses Problems ist juristische Dogmatik. Aber mit juristischer Dogmatik begeben wir uns dann sofort wieder in eine Innenperspektive und können sozusagen den Schritt voraus nicht nehmen. Wir haben auch ein Auslegungsproblem, und zwar nicht das Auslegungsproblem, über das Juristen immer so gerne reden, nämlich zu sagen, was bedeutet eigentlich Meinungsfreiheit, Demokratie oder ein Stoppschild, wie lege ich das aus, sondern wir haben ein Auslegungsproblem damit, gar nicht unbedingt immer ganz klar sehen zu können, was ein Gericht gerade macht, wenn es eine bestimmte Form von Urteilsbegründung niedergelegt hat. Ich erzähle Ihnen ein Beispiel aus unseren eigenen Forschungen. Wir haben eine kleine Arbeitsgruppe an der Humboldt-Universität mit Linguisten, empirischen Politikwissenschaftler, Juristen, die einen digitalen Korpus der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts angelegt haben. Und wir fangen jetzt an, sozusagen mit automatisierten Verfahren zu gucken, ob wir sozusagen bestimmte Argumente rausfiltern können. Die Idee ist zu sagen, wann kommen bestimmte Argumente eigentlich in Masse in die Rechtsprechung hinein? Und um das sozusagen mit großen Zahlen zu bewältigen zu können, brauchen wir automatisierte Verfahren. Die testet man aber natürlich dadurch, dass man das einmal durchlaufen lässt. Man nimmt irgendwie 200 Entscheidungen, lässt die einmal durchlaufen und dann muss man von Hand überprüfen, was da rausgekommen ist. Dann nehmen wir 3 sehr gute Studierende, die gucken dann nach, was ist das sozusagen, was die Maschine da gefunden hat. Und dann nehmen wir einen Kurator, einen Postdoc, der auch sehr gut ist und der guckt dann auch nochmal da. Eine Sache, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. Also wir haben damit gerechnet, dass die Maschine Unsinn erzählt und dass uns sozusagen Dinge da rauskommen, die nicht überzeugend sind. Womit wir nicht so richtig gerechnet haben, ist, dass sich die Studierenden und die Kuratoren gar nicht darüber einig sind, welches Argument das Gericht da gerade benutzt. Also fragen, wenn wir sagen, wir suchen nach Verhältnismäßigkeitsprüfung, wo endet die eigentlich genau in der konkreten Entscheidung? Ist das eine richtige Verhältnismäßigkeitsprüfung oder nur so eine allgemeine Balancierung, die man so ein komparatives Argument, ist schwerwiegender als das oder so? Also wie kriegen wir das eigentlich beschrieben? Das heißt, uns ist in gewisser Weise ein bisschen der Boden aus der Forschung rausgefallen, weil wir dachten, okay, wir haben sehr gute Leute, die haben eine Praxiserfahrung, die schauen sich die Urteile an und können uns dann sozusagen von Hand nochmal dabei helfen, dass die Programme zu kalibrieren, den Code zu kalibrieren, damit wir dann sozusagen genauer werden. Aber was dabei rauskam, war, wir müssen erstmal unsere eigenen Urteile gewichten hinsichtlich der Beschreibung dessen, was da ist. Es ist also nicht nur so, dass es schwer ist, eine Norm zu interpretieren, das ist trivial. Es ist schwer, manchmal zu sagen, welche Norm gerade interpretiert wird. Das war für uns einigermaßen überraschend. Aber kann man relativ gut sagen, kann man auch lösen, denke ich. Also man kann es dann halt wieder mit quantitativen Mitteln bis zu einem gewissen Grad lösen, aber es ist dann doch, zeigt nochmal irgendwie das Problem, um das es geht. Und wir haben natürlich ein Zurechnungsproblem, woran mache ich die Relevanz der Norm für die Entscheidung fest? Ein großes Problem, und ich glaube ein großes Problem sowohl für die Forschungsstrategie als auch für die Legitimation von Gerichten, an die Juristen natürlich dann doch irgendwie immer glauben, ich persönlich jedenfalls, liegt daran, dass es andere Erklärungen methodisch viel einfacher gerichtlich entscheiden, behandeln, ermöglichen, als sagen die normative Grundlage der Entscheidung selbst. Das heißt, wir haben eine Menge von Forschung, die Dinge macht wie berühmter Fall aus Israel, vor dem Frühstück, nach dem Frühstück gibt der Richter Haftbefehle raus, so sinngemäß vor dem Mittagessen, nach dem Mittagessen. Oder wir haben Fälle wie den, den ich gerade zitiere, Klönn-Sparmann 2016, wir haben einen und denselben Sachverhalt über einen Fall des internationalen, eine Variante des internationalen Strafgerichtshofs. Mal ist es ein kroatisch klingender Name, mal ist es ein serbisch klingender Name. Beim serbisch klingenden Namen fallen viel härtere Bestrafungen aus als sonst, als bei den Kroaten, nicht? Bei amerikanischen Richtern. Also wir haben solche Forschung und solche Forschung ist auf der einen Seite wichtig, weil sie uns auch nochmal klar macht, wie fehlbar so ein juristisches System ist. Aber auf der anderen Seite ist sie auch deswegen gefährlich, weil sie in gewisser Weise Fragestellungen, die empirisch einfacher zu bearbeiten sind, als die Erklärung gerichtlichen Entscheidungen durch Recht, privilegiert und damit den Eindruck vermittelt, als wäre nicht der Normalfall einer gerichtlichen Entscheidung eine, die etwas dann, die dann auch dadurch erklärt werden kann, dass sie sich auf rechtliche Normen bezieht. Hier ist ein ganz komischer Twist drin, der aber tatsächlich, glaube ich, was mit der kontrafaktischen Natur von Normen zu tun hat. Natürlich können solche Forschungen auch berechtigt sein und wir sehen beim Supreme Court, in dem wir sehr viel Forschung über politische Präferenzen haben, dass sie teilweise auch sogar mittlerweile erfolgreiche Vorhersagen für Entscheidungen machen können. Da gibt es ein großes Projekt in Columbia. Aber grundsätzlich wissen wir es halt auch oft nicht. Gibt der linke Richter mehr Asylanträgen statt oder kann er als einziger das Gesetz lesen? Oder weil er links ist oder weil er als einziger das Gesetz lesen kann? Diese Frage ist methodisch nicht ganz einfach zu beantworten. Was machen wir damit? Naja, es gibt auf jeden Fall Lösungsansätze. Und ich denke, der erste ist natürlich tatsächlich, das hören die Sozialwissenschaftler immer nicht so gerne. Ich erinnere mich an einen Vortrag am Max-Planck-Institut in Bonn, wo gesagt haben, naja, vielleicht müsste man auf Kausalität noch erstmal verzichten. Vielleicht macht man doch erstmal explorative Forschung und glaubt gar nicht daran, dass A, B triggert, sondern man sagt erstmal, wir gucken erstmal, was überhaupt so mit größeren Zahlen, mit groß N, was überhaupt so passiert in einem Rechtssystem. Jedenfalls, was man nicht machen kann, ist ein einfacher Schluss von Verhalten auf Normen. Man müsste über weichere Zusammenhänge nachdenken, halt nicht Verursachungen, sondern Begünstigungen von bestimmten Entscheidungen. Man muss das Endogenitätsproblem beachten, was wir ja auch, was auch bei Frau Rausch schon sich andeutete, und sehr oft wissen wir gar nicht, und das ist in der empirischen Forschung ja auch anerkannt, halten sich Leute an eine Norm, weil sie sozusagen der Norm folgen, oder gibt es die Norm, weil sie sich auf eine bestimmte Art und Weise verhalten? Wo ist eigentlich sozusagen Ursache und wo ist Wirkung? Das ist ja dann ein hochproblematisches Problem, wenn man auf einer Seite ein kontrafaktisches Element hat. Wir müssen auch normative Ansprüche berücksichtigen, wenn sie nicht befolgt werden. Das scheint mir ganz wichtig zu sein, dass man nicht immer nur über Praktiken redet, sondern auch darüber redet, dass eine rote Ampel, über die man geht, hat immer noch eine Norm ist, die gebrochen wird, selbst wenn niemand sie befolgt. Und wir müssen sozusagen nach Elementen von normbezogener Anerkennung und Kritik in der empirischen Forschung suchen, die über das von der Norm eingeforderte Verhalten hinausgeht. Also zum Beispiel kann man nicht einfach sagen, wenn man in einer bestimmten Behörde immer ein Bestechungsgeld zahlen muss, um eine Baugenehmigung zu bekommen, dass das sozusagen, und das liest man viel, auch gerade in ethnologischer Literatur, sagt, das ist hier eine Norm, die hier befolgt wird, man muss bezahlen. Aber wenn das heimlich passiert und sozusagen unter bestimmten Bedingungen, wird man sagen, nein, das ist eigentlich keine Norm, das ist eine Praxis, die von sich selber weiß, dass sie deviant ist. Also etwas ganz anderes. Aber etwas, was nicht gut unterschieden wird. Ich hatte Ihnen gesagt, ich möchte drei Schritte machen. Ich möchte zum einen was sagen über den Normbegriff und seine Kontrafaktizität, die Tatsache, dass er im Grunde auf Möglichkeiten verweist. Ich möchte zweitens fragen, was folgt daraus eigentlich für die empirische Forschung, und habe das jetzt angedeutet, aber möchte dann dritten auch mal einen ganz anderen Weg gehen. Ich meine, also wir sind bis jetzt hier so weit gegangen zu sagen, wir haben hier eine Implikation, nämlich Normen entziehen sich sozusagen kausalen Erklärungsmodellen, Normen lassen sich empirisch nicht an dem Verhalten beobachten, das sie befolgen. Ich hatte Ihnen ja gesagt, es gibt drei Sätze, das ist im Grunde jetzt der zweite Satz, in den ich ein bisschen Zweifel gesät habe. Aber ich werde jetzt zum Schluss nochmal in den letzten 10 Minuten oder 5 Minuten, 7 Minuten, die ich habe, zum Schluss noch mal etwas zu einem ganz anderen Gebiet sagen, von dem ich glaube, es gehört auch zu dieser Klammer der Tatsache, dass wir Normen als Möglichkeiten verstehen. Aber es ist jetzt halt keinen empirischen Bezug, sondern eher einen rechtfertigen, einen engeren Sinne normativen. Einen, der auf die Frage eingeht, wie eine soziale Normordnung eigentlich aussehen soll. Denn wir hatten gesehen, unter bestimmten Bedingungen, das wäre die Gegenthese zu der These, die ich oben gemacht habe, unter bestimmten Bedingungen müssen normative Ordnungen vielleicht sogar die Möglichkeit ihrer eigenen Übertretung schützen. Dann wird es noch mal schwieriger, diese Normen zu beobachten. Oder man könnte auch sagen, normative Ordnungen erfüllen ihre Funktion eben nicht immer dann, wie ich oben als sagen, problematische These angeführt hat, wenn sie so weit wie möglich durchgesetzt werden. Das wäre der dritte und letzte Teil. Ich will das hier am Hand des Rechtsstaatsprinzips, sozusagen eines deutschen Prinzips, das aber durchaus jetzt an sehr vielen Rechtsordnungen westlichen Typs oder demokratisch-liberalen Typs, sozusagen in vergleichbarer Weise gilt, ein bisschen vorstellen. Wie gesagt, die These, an der ich Zweifel hatte, ist, normative Ordnungen erfüllen ihre Funktion, wenn sie so weit wie möglich durchgesetzt werden. Aber wir haben in der Tat, noch aus guten Gründen, verbinden wir mit dem Rechtsstaatsprinzip und mit anderen Grundsätzen erstmal so etwas wie die Durchsetzung als ein internes Prinzip des Rechts. Also wir sagen nicht nur, du bist verpflichtet, A zu tun, sondern irgendwie muss der Staat sich auch darum kümmern, dass diese Pflicht durchgesetzt wird, dass tatsächlich dann auch es Sanktionen gibt oder Kontrollen oder vergleichbare Maßnahmen. Warum ist das so? Naja, wenn eine Rechtsordnung nicht durchgesetzt wird, dann wird sie dadurch zwar noch nicht komplett in Frage gestellt. Wir haben immer Devianz. Devianz muss sein. Ein Mord widerlegt nicht die Geltung des Strafgesetzbuchs. Das ist ziemlich klar. Aber trotzdem haben wir in verschiedenen Ebenen Probleme, wenn nicht durchgesetzt wird. Wir haben auf jeden Fall immer ein Gleichheitsproblem, nicht wahr? Also wenn bestimmte Regeln nur sagen selektiv durchgesetzt werden, dann haben bestimmte Probleme, Leute mit der Rechtsordnung ein größeres Problem als andere. Nicht? Wir haben dafür Beispiele, die auch dann schon mal sagen, thematisiert wurden als eigenes Rechtsproblem. Etwa im Erbschaftsrecht haben wir eine sehr, sehr problematische, ungleichmäßige Durchsetzung. Die ist dann vielleicht für sich schon wieder rechtswidrig und so weiter. Also man kann hier Beispiele finden. Und man kann sagen, generell ist natürlich eine nicht erfolgende Durchsetzung von Normen irgendwie ein Problem der Präsenz der Rechtsordnung. Die Ordnung zeigt sich ja in gewisser Weise daran, dass sie durchgesetzt wird. Sonst bleibt sie ja irgendwie eine fiktive Welt. Ich war wie in Eugen Ehrlichs Rechtssoziologie. Man sitzt irgendwo in der Provinz, in der Bukowina, und im fernen Wien werden Regeln gemacht, von denen man aber wenig hört. So soll es ja gerade nicht sein. Nun ist eine Lösung des Durchsetzungsproblems von dem ich mich ja gleich noch einmal distanzieren werde, aber von dem wir, auf das wir jetzt erstmal näher eingehen, mittlerweile natürlich die Digitalisierung. Die Digitalisierung ist unter anderem auch ein massives Durchsetzungsvehikel. Ja, und auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir haben Vollzugsstrukturen, reziproker Rechtsbeziehungen. Wir können also sagen, im Grunde erst, wenn der eine zahlt, kann der andere zahlen. Das wird sehr eng miteinander verklammert. Da muss man sagen, nicht mehr darauf warten, dass die Gegenseite irgendwie was macht. Wir haben die Vorhersehbarkeit und damit Verhinderbarkeit, die wir an der Handlung durch Beobachtung von Verhaltensmustern, das kennen Sie, Protective Policing. Wir wissen schon ungefähr, auf dem Platz, in dem Stadtteil wird demnächst eine Straftat begangen. Dann schicken wir da mal viel Polizei hin und gucken, dass da nichts passiert. Wir haben im Grunde halt einen flächendeckenden raumzeitlichen Nachvollzug von Ereignissen durch die Digitalisierung. Und die schaffen allesamt auch höhere Durchsetzungschancen für alle Arten von normativen Ordnungen. Für demokratische Ordnung, für undemokratische Ordnung, für staatliche Ordnung, für private Ordnung. Für die Ordnung des Gesetzgebers, oder für die Ordnung des Unternehmers, der vielleicht seine Mitarbeitenden überwachen will, ebenso. Wo ist nun das Problem? Naja, es gibt vielleicht ein verfassungsrechtliches Problem, das will ich jetzt erstmal erwähnen, weil es, glaube ich, wichtig ist. So etwas gibt ein Verbot der Totalüberwachung, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger, auch immer noch mal jetzt, vielleicht immer mehr noch mal zu aktivierender Schritt. Das schlummert im Moment so ein bisschen, aber wird wahrscheinlich auch noch mal wieder wachgeküsst werden. Aber wir haben auch ein sozial- und freiheitstheoretisches Problem. Ich höre, das ist vielleicht jetzt noch mal das, was hier interessant ist. Denn der Verlust an, der Gewinn an Überwachung ist immer auch ein Verlust an Devianz, aber Devianz ist immer auch etwas Innovatives. Und das ist eine alte, erstmal liberale Einsicht von Mill bis zur klassischen Soziologie zu sagen, Recht entwickelt sich auch durch Übertretungen weiter. Nicht zum Beispiel richtig verstandene Civil Disobedience, also welche, die sich nicht an Kunstbauwerken auslässt, sondern an gerade dem Problem, das sozusagen angesprochen ist, also vielleicht eher an Autos als an Toren oder so. Richtig verstandene Civil Disobedience entwickelt die Rechtsordnung weiter. Also wenn Leute von Normen abweichen, entstehen auch vielleicht auch Konsequenzen, die niemand vorher bedacht hat und die dann sozusagen überhaupt der Gesellschaft irgendwie weiterhelfen können. Man kann ganz abstrakt sagen, es gibt sowas wie einen Verlust an Selbstbeobachtung der Ordnung. Nicht? Denn eine Ordnung erkennt sich selber eigentlich vor allem, wenn gegen sie verstoßen wird. Und dann kann man sagen, oh, du kriegst zwei Jahre Freiheitsstrafe für das kleine Delikt, das kann nicht sein, wir müssen die Ordnung hier anpassen. Da haben wir ein Problem. Und wir schaffen damit einen Überhang an Prävention, die Handlung halt nicht nur sanktioniert, sondern ausschließt. Es wird dann gar nicht mehr, du hast das und das gemacht, du kriegst die Strafe, sondern es wird gar nicht mehr gehandelt. Freiheitstheoretisch ein großes Problem. Aber die vor allem auch noch neue Devianz produziert. Also es gibt dann auf einmal noch viel mehr Devianz. Und da gibt es gute kriminologische Forschung vor, die im Grunde solche Probleme schafft. Interessanterweise ist die Nützlichkeit von Devianz ein ganz alter Hut in der klassischen Soziologie. Darüber haben Leute wie Durkheim nachgedacht, Robert Merton, da gibt's, ich würde gleich auch noch was anderes zitieren. Aber es ist in gewisser Weise so eine Einsicht, die so ein bisschen ins Vergessenheit geraten ist, wie mir scheint, auf der einen Seite, die auf der anderen Seite durch die Digitalisierung vielleicht nochmal eine andere Aktualität hat und die vor allem, und das wäre sozusagen vielleicht das Neue, jetzt nicht von mir neu, aber vielleicht so in der Diskussion neu, die man vielleicht jetzt nochmal ganz anders auch nochmal vielleicht ihrerseits normativ wenden muss. Also nicht nur sagen, Devianz ist vielleicht auch nützlich, sondern wir brauchen vielleicht auch Maßnahmen, um die Ordnung zu erhalten, aber auch Devianz trotzdem zu ermöglichen, was natürlich ein paradoxer Schritt ist. Was für Ansätze gibt's da? Und das wäre dann sozusagen meine letzte Folie. Na, erstmal kann man begrifflich arbeiten, nicht? Man kann sagen, wir gucken noch mal, was es eigentlich die Literatur gibt. Durkheim hat darüber geschrieben, Luhmann hat über brauchbare Illegalität geschrieben. Es gibt berühmte Aufsätze über Informalität in Unternehmen als Ordnung, zur Ordnungsstiftung und so weiter. Und das ist, wie ich finde, wie die ganze klassische Soziologie so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Das wäre eine konzeptionelle Frage. Wie genau denken wir über den Zusammenhang von Ordnung und Devianz für Gemeinschaften eigentlich nach? Wie genau verhält sich das? Das ist eigentlich nicht wirklich theoretisch aufgearbeitet auf dem aktuellen Stand. Dann kann man normativ abreden. Das wäre das, was ich gerade zum Beispiel mal versuche zu sagen. Wir müssen vielleicht einen Rechtsstaatsbegriff entwickeln, der nicht allein auf Vollzug setzt, sondern der sowas einbezieht wie vielleicht Durchsetzungspuffer. Also Mechanismen, in denen die Durchsetzung selber nochmal auf die Probe gestellt wird. Und man kann ja sagen, gerichtliche Kontrollen erfüllen genau diese Funktion. Aber man müsste nochmal systematisch gucken, wie genau man hier operieren kann. Und wie man das vor allem auch normativ begründet, das würde mich dann interessieren. Und man kann praktisch nochmal schauen, was man macht. Und dann wird es durchaus schwierig und auch skandalös. Man kann sagen, es gibt schon eine Praxis, Ralf Posch hat darüber mal einen sehr schönen Aufsatz geschrieben, Kollege aus Freiburg, nämlich eine Praxis, dass tatsächlich Verwaltungen, gerade in Deutschland zum Beispiel, sehr ungern vollstrecken. Das ganze Vollstreckungsrecht ist eigentlich ein Vollstreckungsverhinderungsrecht. Man sagt nicht, hier ist die Regel, ich setze das durch, sondern hier ist die Regel, du hast sie verletzt, ich drohe dir. Wenn du das jetzt nicht machst, weißt du, was ich dann mache? Dann drohe ich dir nochmal. Und dann drohe ich dir nochmal. Und dann kommen wir vielleicht irgendwann. Aber wir wollen eigentlich nicht kommen. Weil wenn wir kommen, dann zeigen wir auch, wie wenig Ressourcen wir haben. Das können wir vielleicht zweimal machen, aber nicht zehnmal. Das hat sehr viele Gründe, warum Vollstreckung tatsächlich nicht nur praktisch als eine Tatsache, die die Ordnung immer irgendwie auch stresst und in Frage stellt, sondern auch normativ immer im Grunde verhindert werden will. Es ist ein, sozusagen, etwas zu vollstrecken ist immer ein sehr harter Eingriff und man möchte, der Staat möchte diesen nicht begehen. Und wenn Sie sich ins Verwaltungsvollstreckungsrecht reinbegeben, was man ansonsten nicht empfehlen sollte, dann werden Sie sehen, dass es sehr schnell darum geht, sozusagen diese verschiedenen Stufen zu unterscheiden. Man könnte Durchsetzungsschwellen positivieren. Man könnte sagen, es gibt dann vielleicht doch Bagatellgrenzen. Das ist sehr gefährlich, weil man dann durch Anreize schafft, sozusagen, wie du darfst 5 Gramm Hasch haben, aber nicht 7, sozusagen bestimmte Devianzen zu kultivieren. Das ist schwierig, aber wahrscheinlich braucht man sowas. Man könnte Vollzug randomisieren. Das ist auch eine harte Sache, aber darüber könnte man auch nachdenken, zu sagen, also wir vollziehen eigentlich sozusagen nach Zufallsprinzip, aber nicht alles. Und so weiter und so fort. Das sind jetzt nur 3 Vorschläge, die mir gekommen sind. Langer Rede, kurzer Sinn. Fazit, normative Ordnung hängen natürlich von Befolgung und Akzeptanz ab. Das will ich jetzt gar nicht kleinreden. Aber eben auch müssen aber eben auch zugleich Abweichungen zulassen. Und deswegen ist es empirisch, normentsprechendes Verhalten kein sicheres Indiz für den Bestand einer Norm. Und Normabweichung unter anderem ein stabilisierendes Element der Ordnung selbst. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Das war der Rechtswissenschaftler Christoph Möllers über den sozialen Raum des Normativen. Er hat seinen Vortrag gehalten am 29. September 2023 in Halle Saale auf der Jahresversammlung der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopold Diener.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.